SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
September 1499, der Geburtstag von Diane de Poitiers, Mätresse von Heinrich II.
Der junge Löwe wird den Alten überwinden. Auf kriegerischem Feld, im Einzelkampf.
Schreibt der französische Renaissance-Astrologe Nostradamus in einem 1555 veröffentlichten Vierzeiler.
Im goldenen Käfig wird er die Augen ihm ausstechen. Einer von zwei Brüchen. Dann wird er sterben eines grausamen Todes.
Nostradamus gehört zu den Beratern Heinrichs II. Von Frankreich. Doch scheint der König seine Prophezeiungen nicht ernst zu nehmen, sonst hätte er nicht an jenem Turnier im Sommer 1559 teilgenommen. Es findet aus Anlass der Hochzeit seiner ältesten Tochter, Elisabeth, mit Philipp II. Von Spanien statt. Im Kampf gelangt ein Splitter der Lanze des Kontrahenten, des berühmtesten Turnierritters seiner Zeit, Graf von Montgomery, in den goldenen Käfig des Könighelms und bleibt im Auge Heinrichs II. Stecken. Wird der 40-Jährige überleben? Das ist die Frage, die nicht nur seine Gattin und Königin umtreibt, die aus Italien stammende Katharina von Medici. Auch die große Liebe Heinrichs II., seine Favoritin Diane de Poitiers, bangt um ihre Zukunft.
Es gibt Geliebte, männliche wie weibliche. Häufig gibt es dann auch uneheliche Kinder, die sogenannten Bastarde, die auch irgendwie versorgt werden.
Sigrid Ruby, Autorin des Buchs »Mit Macht verbunden – Bilder der Favoritin im Frankreich der Renaissance«.
Aber nicht jede Geliebte des Königs schafft es gleichzeitig auch, eine Favoritin zu sein, in dem Sinne, dass sie eine Machtposition am Hofe hat, dass sie Einfluss hat, dass sie auch gut finanziell ausgestattet ist.
Diane de Poitiers hat all das erreicht. Sie trägt bei feierlichen Anlässen des Hofstaates in der ersten Reihe die Kronjuwelen, nicht die Königin Katharina von Medici, die hinter ihr Platz nehmen muss. Doch könnte Heinrich II., wenn er stürbe, nicht mehr seine schützende Hand über sie halten? Würde Diane de Poitiers dann dasselbe Schicksal ereilen wie so viele Mätressen? Entmachtet, verjagt vom königlichen Hof, ruiniert? Diane de Poitiers wird wahrscheinlich heute vor 525 Jahren, am 3. September 1499, geboren. Es kursieren aber auch andere Geburtsdaten, so der 31. Dezember oder der 9. Januar 1500. Im Alter von 15 Jahren wird sie mit dem 41 Jahre älteren Louis Brézé verheiratet, dem mächtigen Großseneschall der Normandie. Sie bekommen zwei Töchter.
Sie ist eine Angehörige des französischen Hochadels gewesen und hat aus einer entsprechend gehobenen Position heraus schon in der Regierungszeit Franz I., des Vorgängers von Heinrich II., am Hof gelebt und war Mitglied der Hofgesellschaft und ist insofern nicht irgendwer gewesen.
Als Heinrich und sein älterer Bruder 1526 gegen ihren in spanische Gefangenschaft geratenen Vater, König Franz I., ausgetauscht werden, ist Diane de Poitiers als Hofdame zugegen. Die Legende besagt, dass ihr Abschiedskuss den Sechsjährigen für immer an sie bindet. Erst 4 Jahre später kehren die beiden Jungen aus der Geiselhaft in Spanien nach Hause zurück.
Das ist so ein bisschen anekdotisch, dass Diane de Poitiers tatsächlich Erzieherin auch Heinrichs II. Gewesen ist. Sie hatte eine Funktion im Hofstaat der Königin unter Franz I. Und da ist sie seinem Sohn eben auch in einer tendenziell erzieherischen Art begegnet. Aber es ist keine institutionalisierte Rolle gewesen, die sie da ihm gegenüber ausgeübt hat.
Die Verehrung des jungen Heinrich für Diane de Poitiers bleibt aber offensichtlich. So senkt er als 11-Jähriger während eines Ritterturniers seine Standarte vor ihr. Ein Jahr später, 1531, stirbt ihr Ehemann. Von da an trägt Diane de Poitiers nur noch schwarz-weiße Witwenkleidung mit einem edelsteinbesetzten Gürtel. Sie gilt als unnahbar und kühl, ganz in das Zelebrieren ihrer Trauer versunken. 1533 heiratet der als verschlossen geltende Heinrich in Marseille Katharina von Medici, die Tochter eines reichen italienischen Bankiers. 3 Jahre später stirbt überraschend sein Bruder. Damit ist er selbst der Thronfolger. Umso mehr brodelt die Gerüchteküche. Warum wird Katharina von Medici nicht schwanger? In Königshäusern ist Unfruchtbarkeit ein Grund zur Scheidung. Und Heinrich? Von Filippa Ducci bekommt er 1538 eine uneheliche Tochter. Ausgerechnet Diane de Poitiers erhält den Auftrag, sich um das Baby zu kümmern. Zu dieser Zeit, so vermuten viele Biografen, wird aus der platonischen Liebe eine Liaison. Die folgenden Verse schreiben sie Diane de Poitiers zu. Sie sollen aus einem Brief an Heinrich stammen.
Und wirklich kam Amor eines schönen Morgens, mir ein sehr hübsches Blümchen anzubieten. Denn wisset, dieses wahrhaft hübsche Blümchen war ein blühender Jüngling, kräftig und jung. Doch bebend und die Augen abwendend, oh nein, sagt ich. Ach, seid nicht enttäuscht, erwidert Amor, und vor meinen Augen holt er einen herrlichen Lorbeerkranz hervor. Es ist mehr wert, sage ich, klug denn Königin zu sein. Aber ich fühlte, wie ich erschauderte und zitterte.
Auch von Heinrich sind Verse überliefert.
O weh, wie sehr reut mich die Zeit, die ich in meiner Jugend verlor. Wie oft wünschte ich mir, Diane zu meiner einzigen Geliebten zu machen. Aber ich fürchtete, dass sie, eine Göttin, sich nicht so weit herablassen wollte, mich wahrzunehmen, der ich ohne sie kein Vergnügen kannte, keine Freude, kein Glück, bis zu dem Moment, als beschlossen ward, dass ich ihren Befehlen gehorchen würde.
Sie war ja fast 20 Jahre älter als Heinrich II., sodass häufig angenommen wird, dass sie auch eine stark beratende oder gar mütterliche Funktion ihm gegenüber eingenommen hat.
Sigrid Ruby, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Gießen.
Es gab keine Kinder aus der Verbindung von den beiden. Gleichzeitig sind wir hier mit stereotypen Vorstellungen von Altersunterschied zwischen Mann und Frau konfrontiert und laufen da auch so in gewisse Denkmuster rein. Wenn wir annehmen, nur weil sie 20 Jahre älter war, können sie gar keine Liebesbeziehung gehabt haben im Sinne einer sexuellen Liebesbeziehung.
Katharina von Medici, die Königin, leidet offenbar sehr unter ihrer Eifersucht auf Diane de Poitiers. Die wiederum erinnert den designierten Thronfolger Heinrich immer wieder an seine dynastischen Pflichten im Ehebett. Das ist mehr als klug, denn eine Scheidung, das heißt eine neue Königin, hätte ihre Position als Favoritin gefährden können. 1844, nach 10 Jahren Ehe, bekommt Katharina ihr erstes Kind. Der Bann ist gebrochen, 9 weitere folgen. »1547, nach dem Tod von Franz I., wird Heinrich II. Gekrönt. Er ist 28 Jahre alt, Diane de Poitiers 47. Seine Geschenke für die Favoritin häufen sich. Hier das Herzogtum Valentinois samt Titel auf Lebenszeit, dort das Schloss von Anet und so weiter. Im Gewirr der Hofintrigen nach dem Machtwechsel beweist Diane de Poitiers wie gewohnt gewieftes taktisches Kalkül. So vertreibt sie die immer noch mächtige Mätresse Franz I. vom Hof. Ihr Schachzug, sie rät ihrem offiziellen Gatten, auf seine ehelichen Rechte zu pochen und sie heimzuholen. Gleichzeitig versucht Diane de Poitiers, politisch Einfluss zu nehmen.
Was sie sicherlich auch aus Selbstschutz sehr stark betrieben hat, ist die katholische Sache. Sie hat Heinrich II. Unterstützt in der strikten Zurückweisung der reformatorischen Bewegungen.
Zudem entpuppt sich Diane de Poitiers als pragmatische Geschäftsfrau in eigener Sache.
Sie hat sich sehr um ihre eigene Familie gekümmert und ein Patronagenetzwerk im Grunde ausgebildet über ihre Töchter, über deren Verheiratung, über Allianzen in verschiedenste Richtungen, um sich selbst als Familienoberhaupt nach dem Tod ihres Mannes eben auch verantwortlich im Sinne ihrer Familie einzubringen.
Auch in Personalentscheidungen mischt sie sich direkt ein.
Da gibt es natürlich zahlreiche personelle Überschneidungen zwischen dem, was sie für ihre Familie tut und dem, was der französische König in seiner Personalpolitik macht. Sei es, dass er den Schwiegersohn mit einem militärischen Amt versorgt. Und das sind ja alles Strukturen, die wir bis heute kennen und die wir dann häufig mit Korruption auch benennen.
Heinrich II. Stört das nicht. Er schenkt Diane de Poitiers einen wertvollen Ring mit den Worten:
Ich bitte Sie, diesen Ring für meine Liebe zu tragen.
Doch die Favoritin nimmt nicht nur, sie gibt auch, vor allem symbolisch. So beschwört sie die Innigkeit der Verbindung zum König als Bauherrin in der Architektur ihres Schlosses von Anet, einer Residenz ganz im Geist der Antike.
Es gibt in der Ausstattung des Schlosses, in dem Bauschmuck, in der Gestaltung mit heraldischen Zeichen, also mit Wappen und so weiter, gibt es eine starke Bezugnahme auf beider Identität.
Hinzu kommen die Porträts, die sie bei großen Malern in Auftrag gibt. Zum einen die Porträts, die sie als Witwe zeigen, zum anderen das berühmte Porträt, das sie als unbekleidete Diana, als keusche, jungfräuliche Göttin der Jagd in Szene setzt. Auf diesem Bild hat sie ihren Arm um einen Hirsch gelegt. Der Hirsch ist ein traditionelles Symbol der französischen Monarchie, also ein Symbol für Heinrich II.
Auf keinen Fall dürfen wir uns vorstellen, dass die Maler Diane de Poitiers nackt gemalt haben. Das sind keine Nacktbilder. Das ist die ideale Nacktheit der Göttin und keine Referenz auf leibhaftige Körper.
Die Porträts, so stilisiert sie auch sein mögen, zeugen von Diane de Poitiers Schönheit. Mit kalten Bädern und Reiten hält sie sich in Form. Mit dem Verzicht auf Schminke und Puder schont sie ihre helle Haut. Mit Diäten bleibt sie schlank. Die 19 Jahre jüngere Katharina von Medici kann da nicht mithalten. Ihre Stellung aber ist gesichert. Thronfolger hat sie genug geboren. Und das Ende der öffentlichen Demütigungen durch die Mätresse des Königs kommt schneller als gedacht. Heinrichs tragischer Turnierunfall im Sommer 1559, als sich ein Splitter der Lanze des Gegners in sein Auge und weiter ins Gehirn bohrt, ändert alles. 10 Tage kämpft er unter heftigen Schmerzen um sein Leben. Doch auch eine Notoperation der besten Ärzte kann den König nicht retten. Sein Tod mischt die Karten der Macht völlig neu. Katharina von Medici übernimmt für ihren ältesten, noch minderjährigen Sohn die Regentschaft. Und Diane de Poitiers, die Favoritin?
Also das gehört auch so ein bisschen in unsere Vorstellung. Wenn der König stirbt, wird die Mätresse vom Hof gejagt und sie muss alles hergeben.
So die Kunsthistorikerin Sigrid Ruby.
Das hatte Diane de Poitiers, und das macht sie wahrscheinlich auch außergewöhnlich, das hatte sie gar nicht nötig, weil das ja alles rechtmäßig zustand. Und das ist ja auch was, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Die frühneuzeitliche Gesellschaft in Frankreich ist ja keine rechtlose Gesellschaft. Sie war dann nicht verarmt, sondern sie hat weiterhin ihre Besitztümer pflegen können und ihre Familie dann auch weitergeben können.
Nur das Schloss von Chenonceau muss Diane de Poitiers gegen das Schloss Chaumont tauschen. 6 Jahre nach dem Tod Heinrichs II. Stirbt sie 66-jährig in ihrem Schloss von Anet. Testamentarisch hat sie den Bau einer Gruft mit Grabkapelle für sich angeordnet, mit der Inschrift:
Betet für Diane de Poitiers.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Vormweg an Diane de Poitiers, Mätresse von Heinrich II., die vermutlich im September 1499 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über den österreichischen Komponisten und Organisten Anton Bruckner.